Wie kann man denn so laut sein? Das ist ja unglaublich, wirklich.
Echt, wirklich, wie so ein...
Also Mike ist wie die Mutter früher, die so ja, eigentlich einen nicht wecken wollte, aber dann einfach so die Rollladen hochgemacht hat, so um 7. Und also, hups, wusste gar nicht, dass du noch schläfst.
Oder mit dem Staubsauger immer so gegen den Bettpfosten knallt, um dann so oder subtil gegen die geschlossene zu sagen, Stimme Tür auf, du faule Sau, ist schon 15.30 Uhr.
Was hattet ihr denn für Mütter?
Ja.
Ja. Ja. So war das. Zucht und Ordnung, Hersteller.
Ja. So ist halt nämlich.
Wahnsinn.
Richtig.
Ja. Da habe ich mir also meine schöne Portion Pöbelei schon abgeholt hier heute Morgen. Dann läuft ja alles so, wie es sein musste.
Exakt.
Dann sag ich Musik bitte. Und damit herzlich willkommen. Fußball MML Königsklasse wird präsentiert von Indeed. Und ich begrüße Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzhaft.
Und Lena Kassel.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin ein bisschen wie die...
Ich bin Mike Nöcker.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen wie die Offensive von Real Madrid, ne? Irgendwie schleiche ich mich ja dann doch immer wieder rein, ne? Man rechnet nicht mit mir, aber dann komme ich irgendwie aus dem Nichts doch wieder und netze hoffentlich ein. Wir werden das weiter verfolgen.
Auf jeden Fall.
Auf dich freut man sich. Auf dich freut man sich. Im Gegensatz zu Vinny Junior, auf dich freut man sich ja wirklich.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Also ich wollte noch sagen, dadurch, dass ich ja Mike Nöcker bin, bleiben wir weiter MML mit Micky, Mike und Lena und werden natürlich jetzt so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde mal genau reden über die Viertelfinal-Hinspielbegegnung in der Champions League. Wie gesagt, präsentiert von Indeed und da setze ich sie mir doch einfach jetzt mal auf. Die deutsche Brille. Und wir kommen natürlich zum Spiel der Spiele, wo sich wahrscheinlich alle Fußballfans in Deutschland drauf gefreut haben. Real Madrid hat den FC Bayern empfangen und 1-2 verloren. Also Vorteil für München, könnte man sagen. Diaz und Kane sorgten für einen knappen Hinspielsieg. In der internationalen Presse werden die Bayern für eine überragende, Micky, sag nochmal.
Überragend!
Genau, eine überragende Leistung gefeiert. Aber die Bayern erspielten sich eben auch 2,92 Expected Goals und hätten dementsprechend auch noch höher gewinnen können.
2,92, das sind die Expected Goals. Da habe ich aber also eine andere Statistik aufgemacht. Also bei mir war es eher so 4,02.
Das war
so
deine persönliche, also oder?
Mehr. Ja, sicher. Ja. Ja, meinst du, das sind die Daten, die mir persönlich zugrunde lagen. Die habe ich dann in meinem eigenen Prozessor, bei mir im Kopf, im Oberstübchen zusammen schnabuliert. Und das ist dabei rausgekommen. Da guckst du. Ne?
Ein schöner Satz steht hier noch im Skript. Mike, folgenden Stichpunkt kannst du auch als Quizfrage für Micky nehmen. Der liest das.
Oh, oh.
Achtung, Achtung. Der liest das Skript eh nicht.
Stimmt, ist richtig.
Sehr schön.
Zutreffend.
Also, wann die Bayern zuletzt bei Real Madrid gewonnen haben, weißt du möglicherweise noch?
Na, das wird ja so irgendwie ungefähr 25 Jahre her sein.
Genau, 2001. Aber jetzt kommt die Quizfrage. Ja. Wer traf denn zum 1-0-Sieg der Bayern, dem letzten?
Wenn 2001 war, dann wird es ja wahrscheinlich so jemand gewesen sein wie Giovane Elber oder so.
Oh. Tata, so.
In erstaunlicher Frühform. So, aber du hast eine wichtige Info vergessen, Mike, bei deiner Quizfrage. Denn du musst sagen, nach 90 Minuten, weil wir erinnern uns doch, 2012 war es doch das Rückspiel, was dann die Bayern im Bernabeu im Elfmeterschießen gewonnen haben. Also du musst sagen, nach 90 Minuten, sonst ist nämlich deine Frage nicht ganz korrekt.
Ich weiß, wobei, 2012. Und jetzt klugscheißer ich mal zurück, ein Elfmeterschießen, der immer als unentschieden gewertet wird. Wusstet ihr das? In der Statistik. Freunde, was man hier alles lernt. Aber jetzt lass uns mal das beiseite legen.
Toll.
Und mal über die Bayern reden, vielleicht sogar schwärmen.
Mhm. Ja, schlimm genug, dass ich mich in einer Lebensphase wiederfinde, in der ich angehalten bin, über die Bayern zu schwärmen und B, mir das sogar also vergleichsweise leicht fällt. Ja. Also das ist, vielleicht liegt es auch schon an dem vielen Östrogen in meinem Altmännerkörper, aber also das ist alles nicht in Ordnung. Aber es, ja, ich habe mit meiner Tochter zusammen, also sie bei mir auf dem Schoß, haben wir zusammen geguckt. Sie hatte auch Lust, deswegen durfte sie auch nochmal verlängern und noch Teile der zweiten Halbzeit auch schauen, obwohl sie am nächsten Morgen in die Grundschule musste. Und wir beide haben also wirklich für die Bayern gejubelt. Und da habe ich, also ich habe mich regelrecht geschämt, als ich mich zucken sah, dass dann plötzlich Luis Diaz trifft und so. Aber was soll ich denn machen? Ne? Also ja, toll, toller Auftritt, wirklich sehr, sehr gut und eigentlich viel zu knapp für das, was da am Ende gespielt wurde.
Man hatte ja so ein bisschen, Lena, auch das Gefühl, wir haben ja auch im Daily drüber geredet, fast parallel spielten die Bayern ja in Freiburg und Real Madrid in Mallorca mit dem Ergebnis, dass beide irgendwann in Rückstand gerieten, beide dann auch tatsächlich den Ausgleich noch markierten. Und dann lief es sozusagen diametral auseinander, die Bayern gewannen und Real Madrid verlor. Da hatte man leichte Vibes schon, dass das Spiel genauso ausgehen könnte, wie es dann ausgegangen ist.
Das Spannende ist ja aber auch, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber die Bayern haben ja noch nicht mal am Optimum gespielt. Ich fand teilweise, also das war Spektakel, das war Anarchie, das war Chaos. Das hat natürlich auch die Spielweise von Kompanie, die bringt das mit sich, ne? Wenn du halt in jedes Duell 1-gegen-1 über den ganzen Platz gehst, so, das ist halt Chaos, ne? Das hat nichts mit irgendwie Ruhe und Struktur und Kontrolle und wir gucken mal. Deshalb hat dieses Fußballspiel so viel Spaß gemacht. Aber es ist ja schon so gewesen, dass da so an der einen oder anderen Stelle schon der ein oder andere Fehlpass da war für mich. Beispielhaft war das mit Pavlovic, der, ich zitiere, ja, Julian Nagelsmann, ja eigentlich immer seinen Stiefel so runterspielt. Der hatte schon erstaunliche Fehlpässe drin, die ich sonst so bei ihm nicht sehe. Und das heißt eigentlich, Real Madrid hat für mich am absoluten Optimum gespielt in dieser Partie. Und die Bayern können eigentlich sogar noch besser spielen. Wo ich sage, ja, das Ergebnis ist trügerisch, weil es lässt ja die Realtür immer noch einen Spalt auf. Aber ich glaube, dass sie zu Hause in München mit vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe, weil sie diesen Mythos Real jetzt zumindest im Bernabeu endlich mal wieder geknackt haben, da sogar relativ deutlich gewinnen werden, weil ich eben nicht glaube, dass wir da am Dienstagabend die Bayern in ihrer absoluten Top-Verfassung gesehen haben und selbst die, sage ich mal, 60%-Fassung, selbst die hat gereicht für Real Madrid, was ich Wahnsinn finde.
Mhm. Ja, sie haben ja im Grunde genommen die Madrilen später ja also regelrecht eingeschnürt. Also das, was sie dann mit dem SC Freiburg in der Spätphase des Spiels gemacht haben, wo man gemerkt hat, jetzt wollen sie aber doch noch auf Sieg spielen hier, das haben sie mit Madrid also fast die ganze Zeit gemacht. Du hast ja wirklich ein paar Entlastungsangriffe von Madrid gehabt, die dann natürlich ihrerseits sofort super gefährlich sind, ist ja klar, bei der Klasse, die dann da auf dem Feld steht. Aber wenn man sich das ganze Spiel so angesehen hat, dann hat das ja doch weitestgehend rund um den Strafraum der Madrilenen stattgefunden. Und sie haben die schon schön eingeschnürt und insofern war es auch immer nur eine Frage der Zeit, bis dann die Tore fallen. Hätte man so ja auch nicht zwingend erwartet als Durchschnittsfan, wenn es heißt, dass jetzt da eine deutsche Mannschaft ins Bernabeu kommt.
Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, 9 Paraden, Champions League-Rekord für Manuel Neuer. 9 Paraden hast du natürlich auch nur, wenn du auch 9 Schüsse auf dein Tor bekommst, die relativ gefährlich waren alle.
Genau, das meinte ich damit natürlich auch. Also wenn dann die Madrilenen kommen mit ihrem Spitzenpersonal, dann wird es natürlich auch sofort brandgefährlich.
Aber ich bin auch der Meinung, so die Bayern sind genau deshalb likable, weil sie eben auch diesen atemberaubenden Fußball darbieten. Weißt du, weil ich habe mit einem Kumpel geguckt und der hat mich dann so Mitte der zweiten Halbzeit so angeguckt, die Bayern führen 2-0, die beiden Tore ja auch zu einem psychologisch sehr, sehr guten Zeitpunkt gefallen, ne? Einmal vor der Pause und einmal nach der Pause. Und dann meinte er so zu mir so, sag mal, Lena, so eigentlich könnten die sich doch jetzt hier hinten reinigeln, ne? Also ich meine, Real Madrid ist eine Kontermannschaft, so richtig mit Ballbesitz können sie auch nicht so viel anfangen. Dann lässt du Mbappé und Vini Junior keinen Rasen und dann hast du Ruhe hier, ne? Und ich so, ja, ist es aber nicht geil, dass Vincent Kompany mit seiner Mannschaft das genau nicht macht? Ist es nicht geil, dass sie sagen, wir spielen, egal ob wir jetzt gegen Heidenheim 2-0 führen oder gegen Real Madrid im Bernabeu 2-0 führen. Wir spielen unser Spiel. Wir wollen das dritte Tor machen. Und wir wollen nicht den Anschlusstreffer verhindern, sondern wir wollen aufs 3-0 gehen. Und das ist auch etwas, was diese Mannschaft so likable gerade macht, weil sie einfach tollen, aufregenden Fußball darbieten, egal wer der Gegner ist. Und um auch da nochmal Julian Nagelsmann zu zitieren, auch die Bayern generell, die spielen ihren Stiefel runter. Sie bleiben sich treu und ich finde das großartig und ich bin heilfroh, dass Vini Junior sich dann nicht doch noch zu einem 2-2 da irgendwie reinmogelt und wir am Ende dann sagen, oh, kann Kompany so ein großes Spiel auch mal stabilisieren mit ein bisschen mehr Pragmatismus. Ich finde es geil, dass dieser Mut belohnt worden ist.
Ja, total. Das ist halt auch das Gegenteil der Mannschaft, die einst die Dusel-Bayern geprägt haben, ne? Wo man nämlich dann vor ungefähr, weiß ich nicht, auch so 25 Jahren oder noch früher gesagt hat, boah, was spielen die eine Kacke, ey. Und dann hält dann irgendeiner, so wie Luca Toni oder wer auch immer da gerade war, Rheuma-Kai, seinen Kopf oder seinen Fuß hin und dann steht es halt eben doch noch 2-1 oder so. Und das ist ja das völlig andere. Du sagst es völlig zu Recht so, die begeistern, weil sie immer auf Sieg spielen, weil sie Offensivfußball spielen. Und das macht einfach Spaß, sich das anzusehen. Und dann ist es fast ein Ärgernis, dass sie da mit einem 2, also dass sie ein Gegentor gekriegt haben. Das ist überhaupt nicht, ich weiß, Mike besteht immer darauf, dass Vincent Kompany's Bayern auch immer ein Tor kassieren.
Ich bestehe nicht darauf, das machen sie selber.
Da muss man aber sagen, gegen Madrid, in Madrid, mit der Mannschaft, das ist auch völlig okay. Also das ist fast eigentlich statistisch gesehen nicht zu verhindern.
Ja.
Aber dass sie am Ende nur 2-1 geführt haben, das ist natürlich einer Schlussphase geschuldet, in der sie ein bisschen arg läppisch mit den eigenen Chancen umgegangen sind und jetzt in eine Art von Bedrängnis kommen. Denn dass die Tür für Madrid nur ein Spalt weit offen ist, das sehe ich nicht so. Also ich finde, bei einem 2-1, da ist echt noch alles drin. Und das hätte gar nicht sein müssen. Also da hätten sie mindestens ein 3-1. Wir wollen jetzt nicht zu hoch greifen, aber mindestens ein 3-1 hätte es am Ende sein müssen. Und dass wir so etwas sagen, ist ja auch schon irgendwie irre.
Hattet ihr eigentlich beim Betrachten dieses Spiels auch so ein bisschen so eine Erleichterung? Wir haben ja auch kurz im Daily darüber geredet. Mir ging das so, dass man eigentlich sich durch die gesamte Saison wühlen muss mit wirklich schlimmen Spielen, die man sich teilweise angucken kann. Ich nehme als Blaupause immer FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein, eines der schlechtesten Fußballspiele, das ich je gesehen habe. Und man wühlt sich so durch die Saison, um dann endlich im Viertelfinale der Champions League angekommen zu sein, um dann belohnt zu werden mit einem solch tollen Spiel.
Unter Beteiligung eines Vereins, der nicht der eigene ist.
Ja. Das kommt auch noch dazu. Das ist natürlich relativ klar. Auf jeden
ja,
Fall.
Also ich hatte das letzte Gefühl, wo ich so ein bisschen enttäuscht worden bin. Und das haben ja diese Lagerfeuer-Moment-Spiele ja in sich. So, also das ist ja so ein Spiel gewesen am Dienstagabend. Oh, man trifft sich mit Freunden zum Gucken. Ne? Das ist ja dann so ein Spiel, wo man sich dann mal verabredet in der Kneipe. Weil das ist ein großes Spiel. Also es steht ein großes Spiel auf dem Papier zumindest erstmal da. Und so groß möchte ich es nicht machen. Aber ich erinnere mich an das Top Spiel. Stuttgart gegen den glorreichen BVB, die, wenn ich deinen Ausführungen gerade gefolgt habe, Micky Beisenherz, mittlerweile zu den Duselbayern werden, weil sie wahnsinnig Kackfußball spielen und dann hinten raus, aber einfach so zwei Dinger dann noch machen, wo man denkt, wie zur Hölle ist das passiert? Aber da stand ja auch auf diesem Spiel drauf, Prädikat Topspiel, und es war wirklich eine zähe, einseitige Partie, wo eine sehr kontrollierende BVB-Mannschaft eigentlich nur darauf bedacht war, kein Tor zu kassieren und eine Stuttgarter Mannschaft da war, die daran verzweifelt ist, dass sie keinen kopfballstarken Stürmer in der ersten Elf hatten. Und das war irgendwie dann so ein Fußballspiel, wo ich dachte, hä, ich habe mich da eigentlich drauf gefreut. Im Hinspiel war es ein 3-3 und dann gucke ich mir diese Kacke an und dementsprechend ist es schon Balsam auf meine etwas verletzte Seele gewesen am Dienstagabend, dass da ein Topspiel da war, wo man dachte, okay, die haben geliefert.
Ja, so ist es, genau. Also die umgekehrte Verhältnisse, 15 Jahre nach der Meisterschaft des BVB sind jetzt die Dortmunder, die Dusel-Dortmunder, und die Bayern spielen halt einfach wie die Borussen einst, begeisternd, offensiv und natürlich dann auch international erfolgreich. Also möge es bitte so weitergehen.
Ich schäme mich fast ein bisschen damit angefangen zu haben, nach diesem tollen Spiel zwischen Real Madrid und Bayern München, die Richtung in Richtung Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, St. Pauli und Hamburger Sportverein gelenkt zu haben.
Ja, also, zu Recht.
Man sieh es mir bitte nach.
Lass uns da schnell woanders abbiegen, weil ich glaube, wir können nicht dieses Spiel schließen, ohne nochmal kurz über Manuel Neuer und die etwaige, ich zitiere, Manuel Neuer-Debatte hinsichtlich der Weltmeisterschaft zu führen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, das könnte noch zu einem richtig, richtig großen Problem werden. Wenn, stellen wir uns das Szenario vor, die Bayern kommen ins Halbfinale, die Bayern kommen vielleicht ins Finale und da steht ein Manuel Neuer im Kasten, der Weltklasse hält. Und so ein bisschen immer mal wieder so den kleinen versteckten Mittelfinger in Richtung Julian Nagelsmann in seinem Torwandhandschuh hält, weil er ja selber sozusagen die Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ausschließt, so vermutet es zumindest Lothar Matthäus, weil Julian Nagelsmann und Manuel Neuer nach wie vor ein persönliches Problem miteinander haben, was ja eigentlich mal die Ursache hatte, diesen Torwarttrainer Tapalovic von den Bayern, der ja der beste Freund war von Manuel Neuer, der einfach abgesägt worden ist von Nagelsmann. Und seither ist das Tischtuch irgendwie zerschnitten. Und jetzt haben wir aber einen Manuel Neuer in absoluter Top-Verfassung. Und zeitgleich, und das ist ja manchmal so die Duplizität der Ereignisse, ein Oliver Baumann, der seit 3 Spielen mit der TSG Hoffenheim nicht mehr gewonnen hat und 8 Gegentreffer gefangen hat. So, und da frage ich mich, warum auch Julian Nagelsmann, jetzt mal unabhängig der persönlichen Beziehung mit Manuel Neuer, im März ein so großes Kicker-Interview gibt, wo er quasi schon jede einzelne Position sagt, das ist so, das ist mein Kader, das sind meine Rollen. Obwohl die großen Spiele, die uns ja begeistern und wo Spieler über sich hinauswachsen, erst jetzt stattfinden. Die sind doch erst jetzt. Jetzt ist doch die Crunch-Time. Also ist das nicht auch wieder ein Beispiel für das vielleicht auch Kommunikationsproblem von Julian Nagelsmann?
Ja, das ist ja auch insofern ganz interessant. Also ich stimme dir natürlich in allen Belangen zu. Es ist insofern auch ganz interessant, als Nagelsmann bei den Testspielen immer noch fleißig rumprobiert, während er wiederum auf der kommunikativen Ebene, also im Zusammenhang mit der Presse, Kicker oder sich vor Mikros stellen, sich andererseits schon so total festlegt. Das passt ja auch insgesamt nicht ganz zusammen. Was Manuel Neuer angeht, hat Lothar Matthäus natürlich, also wie ich finde, durchaus richtig hergeleitet, dass er sagt, irgendwie, ja, als Manuel Neuer 40 Jahre alt wurde, da wurde dann Nagelsmann gefragt, ob er auch gratuliert hat. Er sagt, er weiß überhaupt nicht, dass er 40, ganz Deutschland weiß, die ganze Welt weiß, dass Manuel Neuer 40 war. Und da hat er natürlich recht.
Ja, total.
Da hat er natürlich komplett recht. Ja. Das stimmt natürlich alles, was Lothar sagt, so wie vieles stimmt, was Lothar sagt, zumindest wenn es nicht um Russland geht oder so. Es ist halt, ja, also ich meine, Oliver Baumann, das ist mir relativ egal, ob der sich jetzt da 8 Tore gefangen hat oder so, selbst wenn Oliver Baumann glänzend hält, Oliver Baumann ist ein sehr guter Torhüter und Manuel Neuer ist halt einfach fucking Manuel Neuer, das heißt, es sollte eigentlich die Situation irgendwann geben, dass Julian Nagelsmann vor Oliver Baumann tritt, vor der WM und dann in dem, wie in dem Lied von Robbie Williams, I love you baby, but face that she's Madonna, wo man eben einfach sagt, pass mal auf, Oliver, das ist alles in Ordnung, aber das ist halt einfach Manuel Neuer, es tut mir wirklich leid. Du reist ja mit, Oliver, du reist ja mit, du darfst ja mitkommen. Aber Manuel ist doch die Eins, es tut mir wirklich leid, weil ich meine, im Fußball, das wissen wir doch, Lena, du sowieso, es geht ja auch immer um Psychologie. Und wenn so ein Mbappé auf das Tor zurennt oder Vini Junior, dann ist das anders, ob du auf der Nationalmannschaftsebene, ob du auf Manuel Neuer zurennst oder auf Oliver Baumann. Die wissen auch alle, das ist halt einfach fucking Manuel Neuer. Und das, dieses geflügelte Wort zu benutzen, das macht natürlich etwas mit den Leuten. So.
Und, die Debatte,
und da wird Manuel Neuer witzig auch noch 2-3 Klopper fangen, gar keine Frage, ja?
Er hat ja so auch angefangen, ne, witzigerweise. Also er hat ja so leichte Fehler am Anfang hat er ja gehabt, wo ich mich noch hab hinreißen lassen.
Mit Recht wird er unterbrochen, bevor er wieder diesen Stuss erzählt, dass die Bayern einen neuen Torhüter brauchen. Mit Recht ruft da gerade jemand an. Aber fahre fort.
So, Entschuldigung. Sorry. Ja, wahrscheinlich bin ich zu Recht unterbrochen worden, um mich hier nicht komplett bloßzustellen. Ne? Deswegen lasse ich den Gedanken, aber Fakt ist natürlich, Manuel Neuer fantastisch gehalten. Wir könnten übrigens auch noch ein zweites Fass aufmachen, ne? Was die Nationalmannschaft angeht. Und die Frage, ob es nicht vielleicht doch eine bessere Idee ist, dass Joshua Kimmich auf der 6 spielt.
Zum Beispiel.
Auch das. Und da haben natürlich so dieses Spiel gegen Real Madrid, auch da noch eine kleine Anekdote, in der 93. Minute ist Leon Goretzka eingewechselt worden. Das ist doch der, mit dem ja eigentlich Nagelsmann ja dann nochmal so in diesem März-Interview so ein Häschen aus dem Hut gezaubert hat, wo keiner mehr mit so richtig gerechnet hat. Und dann ist das Bild irgendwie so ein bisschen schief, oder? Also da haben wir einen Weltklasse-Torhüter, der nicht mit zur WM mutmaßlich fahren wird. Dann haben wir einen Joshua Kimmich, der in der Nationalmannschaft rechts spielen muss. Und dann haben wir einen Leon Goretzka, der bei den Bayern sozusagen erst in der 93. Minute reinkommt, um irgendwie noch so ein bisschen dicht zu halten, aber der eben auf der großen Bühne nicht mehr gebraucht wird. Das ist schon alles so ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Ja, und wenn wir uns an die, also ich meine, es gibt ja nun auch den sehr schönen Film, Ein Sommer in Italien, da sehen wir es ja auch nochmal, dass also die großen Nationalmannschaften, zum Beispiel 1990, aber auch 2014, immer dann etwas geholt haben, wenn sie den Block übernommen haben und in die Nationalmannschaft entsprechend implementiert haben. Und daraus sollte Julian Nagelsmann auch seine Schlüsse ziehen und sagen, ich nehme mir einfach a big chunk auf FC Bayern, so wie er auch auf der internationalen Bühne auftritt, und baue das in die Nationalmannschaft ein, weil dann weiß ich zumindest, dass dieser Teil der Mannschaft auf jeden Fall funktioniert wie eine gut geölte Maschine, ja, so gut es eben geht.
Ja.
Das ist ja jetzt auch, ne, jetzt um mal auch dieses geflügelte, abgenutzte Wort zu verwenden, es ist dann auch keine Raketenwissenschaft.
Wir halten aber auf jeden Fall fest, dass sich nach und nach Julian Nagelsmann vielleicht doch keinen Gefallen getan hat mit dem Kicker-Interview, und das merkt man halt unter anderem in diesem Spiel, und merkte man in dem Spiel, vielleicht unser kleiner Service-Hinweis, das Rückspiel findet dann am Mittwoch statt. Alles, was am Dienstag gespielt wurde, ist im Rückspiel am Mittwoch. Die Bayern also am Mittwoch im Rückspiel gegen Real Madrid zu Hause mit einer 2:1 Führung. Wir schauen weiter, und zwar auf unsere Legionäre. Wir wollen natürlich auch nochmal auf die deutschen Spieler in Europa zu sprechen kommen. Sporting Lissabon gegen Arsenal ist das Spiel. Dort war Kai Havertz im Einsatz und er erlöste die Gunners auch in der Nachspielzeit mit seinem Siegtreffer. Dank Havertz steht Arsenal mit einem Beinchen, könnte man mal behaupten, im Halbfinale. Er scheint so langsam wieder in Fahrt zu kommen.
Und Killerinstinkt, der hat seinen Killerinstinkt gezeigt. Ich war wirklich, also ich will jetzt nicht sagen überrascht, weil es bedeutet, man würde ihm Fähigkeiten absprechen, die er immer hatte. Aber da wir ja nun auch vieles von ihm in der Nationalmannschaft gesehen haben, was also speziell bei der Europameisterschaft genau das Gegenteil war, habe ich gedacht, ach guck mal, so war das immer gedacht. Toll.
Und haben wir jetzt auch hier eine Sturmdebatte? Also, dass wir vielleicht UNDAF gar nicht brauchen, weil Havertz.
Ja, nein, bitte nicht. Bitte keine Sturmdebatte, und bitte nicht. Wenn man sich so selber reden hört, stellt man fest, dass Nagelsmann wirklich echt noch so ein paar Themen hat. Ne?
Ja, allerdings eine ganze Menge.
Das stimmt.
Ja.
Obwohl er sich, glaube ich, bei Havertz relativ festgelegt hat. Und das, glaube ich, auch mit Recht so. Und da hat natürlich das Tor jetzt von Havertz ihm ja auch Recht gegeben. Ist ihm ja auch schon gegen Leverkusen gelungen, ne? Kai Havertz, wo er dann ja noch diesen Elfmeter verwandelt hat. Und er hat ja diesen Instinkt, wenn es nämlich auch da auf die große, große Fußballbühne geht, in die bedeutsamen Spiele, dann ist Kai Havertz einfach zur Stelle, ne? Und hat wirklich Nerven aus Stahl, auch so was seine Elfmeterstatistiken angeht, so der verwandelt da alles. Und hat ja auch schon, ne, im Champions-League-Finale mit Chelsea ja auch das Siegtor erzielt. Also er ist schon extrem wichtig. Er macht sehr, sehr häufig das extrem bedeutsame 1:0, und ich glaube, in dieser Verfassung dürfen wir alle ein bisschen aufatmen, weil auch diese Entstehung des Tores, ne, also das war ja fantastisch, wie er da mit dem einen Bein das angenommen hat, mit dem anderen abgeschlossen. Also das war schon allererster Güteklasse, und in den 4 Königsklassenpartien jetzt im Jahr 2026 hatte er auch schon 4 Torbeteiligungen. Also so langsam, aber sicher kommt er in Fahrt zur richtigen Zeit, und das ist gemessen daran, dass wir mit Nick Woltemade da auch jemanden haben, der so ein bisschen struggelt, aber auch noch mit Florian Wirtz jemanden haben, der gerade in einer Mannschaft spielt, die überhaupt nicht funktioniert. Es ist wichtig, dass wir zumindest einen Kandidaten im internationalen Top-Fußball aktuell haben, der so langsam aber sicher dann auch in den großen Spielen zeigt, dass er da ist. Ne? Also aufatmen auch hier mit der deutschen Brille, die ich mir gerade aufgesetzt habe.
Oh, jetzt erkenne ich aber auch den Plan. Ne? Wenn wir Kai Havertz für das 1:0 haben, ne, dann haben wir natürlich Leroy Sané für das 4-5 oder 6:0. Fehlen nur noch das 2-3 und 4:0, und dann haben wir eine Mannschaft zusammen. Ja. Okay, so geht das.
Richtig, das muss dann UNDAF machen. Ja,
genau. Ja. Wie hat euch Arsenal insgesamt gefallen? Ist ja die wirklich noch immer ungeschlagene Mannschaft in der Champions League, von Anfang an Tabellenführer mit den Bayern, die dominierende Mannschaft in der Champions League. Wie hat sie euch insgesamt gefallen?
Es war auf jeden Fall ein bisschen zäh, muss ich sagen, aber das war auch zu erwarten. Sporting war ja auch ungeschlagen noch in der Champions League. Wenn es zu Hause rangeht, sind sie sehr, sehr schwer zu bespielen, haben ja da auch unter anderem PSG besiegt. Also die sind schon eine Heimmacht, von daher war es so ein bisschen davon auszugehen, dass diese Partie nicht ganz so leicht werden dürfte für den FC Arsenal. Und wir dürfen ja nicht vergessen, sie haben ja zuvor das League Cup-Finale gegen Manchester City verloren und sind im Viertelfinale des FA Cups rausgeflogen gegen Southampton. Und da war schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel, ne? Weil wir wissen ja, ach Arsenal, wenn es dann wirklich an die großen Spiele geht und wenn es daran geht, die Titel zu vergeben, dann sind sie halt nicht da. Der letzte Meistertitel 2004, die Champions League haben sie noch nie gewonnen und man dachte so, oh, jetzt geht's wieder los, ne? Und jetzt ist es, glaube ich, dementsprechend umso wichtiger gewesen, dass sie da nicht irgendwie mit einem 0-0 ins Rückspiel gegangen sind, sondern doch irgendwie im Stile einer Spitzenmannschaft, sagt man ja dann gerne, doch noch auch nachlegen konnten von der Bank, weil Kai Havertz kam ja erst von der Bank, ne? Also Mikel Arteta hatte da wirklich noch eine gute Möglichkeit von der Bank mit Martinelli und Havertz nachzulegen. Aber ich sag ganz ehrlich, so das Arsenal, was wir auch zum Beispiel in der Ligaphase gegen die Bayern gesehen haben, ne? Wir erinnern uns da, wo sie gewonnen haben. Das sehe ich aktuell noch nicht so konstant. Also wenn ich mir da PSG angeguckt habe, sehe ich sie deutlich spielstärker, viel leichtfüßiger und viel mehr im Flow als der FC Arsenal. Also so richtig, richtig brillieren wie zu Saisonbeginn tun sie für mich nicht aktuell.
Mir fehlt Bodø Glimt.
So, dann schauen wir mal jetzt auf das spanische Duell oder wie Micky es nennen würde, das spanisch-spanische Duell.
Dass ich das immer so nennen würde, habe ich schon im Daily gehört. Was soll das eigentlich? Ich habe das nie so genannt. Ne? Aber bitte, mach ruhig so weiter.
Nee, du hast es aber deutsch-deutsches. Spanisch. Kommt natürlich vom deutsch-deutschen.
Ja, ich habe es angemahnt, dass das immer so genannt wird. Und der es anmahnt, ist plötzlich der es immer gesagt hat.
Der Überbringer der Botschaft.
Das ist Mike Math. So geht das.
Ja. Genau.
Barcelona gegen Atletico. 0-2. Entscheidende Wochen für Flick und Barca in der Liga. Tabellenführer im Finale der Copa del Rey und das Viertelfinale der Champions League auch erreicht. Und jetzt sieht es aber nach dem 0-2 im Hinspiel nicht besonders gut aus. Der Platzverweis von Pau Cubarsí kurz vor der Pause brachte Atletico auf die Siegerstraße. Und die große Frage ist natürlich irgendwie A, wie konnte das passieren und B, kann man das überhaupt noch reparieren?
Naja, also reparieren kann man 0-2 natürlich immer, also speziell wenn man diese Klasse hat. Aber ein bisschen überraschend war es natürlich schon. Also, dass es dann so deutlich ist, was das Ergebnis angeht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und Hansi Flick tobt. Also für seine Verhältnisse, er tobt. Ne?
Ja.
Über den VAR und die Schiedsrichter und alles. Also jetzt aber die Frage an Lena, tobt er völlig zurecht?
Mir gefällt dieser Hansi Flick, seitdem er in Spanien ist. Ich habe ihn ja eigentlich, als er in Deutschland war, immer so als ruhigen Zeitgenossen wahrgenommen. Und seitdem er irgendwie bei Barcelona Trainer ist, ist er komplett loco, hat er ja schon einige Rotsperren absetzen müssen. Ja. Also er ist so ein bisschen der umgekehrte Thomas Müller, ne? Also er hat jetzt keinen Glow-Up äußerlicher Natur bekommen, sondern er hat so, keine Ahnung, den inneren Wut-Hansi nach außen.
Ein Blow-Up hat er bekommen. Glow-Up, ja.
Also das finde ich wirklich sehr sympathisch. Er wird langsam edgy für mich, gefällt mir. Ja. Und muss sagen, aber ich finde zu Unrecht, dass er sich aufgeregt hat, weil er hat sich ja tierisch über diese rote Karte für Pau Cubarsí aufgeregt. Fand ich aber eigentlich nicht, dass man da irgendwie zwei Meinungen haben kann. Also verwunderlich natürlich, dass der Schiedsrichter es nicht direkt gesehen hat und direkt die rote Karte gezogen hat, sondern hat er erst die gelbe gezogen wegen dieser Notbremse und der Verhinderung einer klaren Torchance. Und ich glaube, ja, darüber hat sich dann halt Hansi Flick aufgeregt, dass da dann korrigiert worden ist. Aber für mich war das eine klare rote Karte. Also,
er hat sich auch über die Abschlusssituation auch aufgeregt.
Damit recht.
Genau. Ja. Wo also der Ball quasi vermeintlich durch den Torwart bereits freigegeben wurde, also schon gespielt wurde auf einen Verteidiger, der neben ihm stand, der ihn nochmal in die Hand genommen hat. Und das war nach Meinung und finde ich ehrlicherweise auch der Beteiligten von Barcelona eben ein Elfmeter und eine gelb-rote Karte. So, das ist eigentlich die Hauptsituation, worüber sie sich aufgeregt haben.
Ja, aber natürlich kann er sich auch aufregen, dass sie in der ersten Halbzeit halt ihre Chancen nicht genutzt haben, ne? Also sie haben ähnlich dominant gespielt wie die Bayern gegen Real und haben es dann halt einfach nicht ins Tor untergebracht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sie sich schon ein bisschen etwas vorwerfen lassen müssen. Marcus Rashford hatte zahlreiche Möglichkeiten, Lamine Yamal auch, sind beide in einer absoluten Top-Verfassung. Und dass sie das Ding dann halt nicht ziehen, ist dann vielleicht auch der Unterschied, ne, zu einem sehr, sehr kaltschnäuzigen auch Harry Kane, der ja dann eben ja einfach mal von der 20-Meter-Linie abzieht und das Ding dann halt im Tor unterbringt. Und Barca hat versucht, so ein bisschen den Ball auch ins Tor zu tragen, ne? Also sehr, sehr viele Dribblings, sehr, sehr verkopft im letzten Drittel. Und ich glaube, das wird im Rückspiel, das könnte, glaube ich, Drama geben. Also in der Hinsicht, dass Barca durchaus die Möglichkeiten natürlich hat, da einen 2-Tore-Rückstand aufzuholen, ganz klar. Und dann könnte das so eine Geschichte mit Verlängerung und Elfmeterschießen und allem, was dazugehört. Also für mich ist das engste ausstehende Viertelfinal-Rückspiel, was wir noch haben. Und das könnte ja wirklich Drama pur geben.
Das liegt für mich auch ganz eindeutig in der Luft. Ich habe, was war nochmal letztes Jahr um diese Zeit, gab es ja auch eine, ich weiß nicht, ob es eine Viertelfinalbegegnung war, Barcelona gegen wen haben die gespielt damals? Das habe ich noch in der Kneipe in Spanien geguckt, auf Mallorca, da war doch auch die Hölle los, da stand es am Ende 5-4 oder so. Ja. Gott, gegen wen haben die da noch gleich gespielt? War das Paris? Ich weiß es nicht mehr.
Das kann sein. Ja, doch. Es war gegen Paris, ne? Wo man dachte, so die zwei jungen, dynamischen Offensiven, die treffen aufeinander und es war auch da Chaos und toller Fußball. Ja, das war gegen Paris.
Absoluter Wahnsinn, genau. Und dann tickt natürlich Hansi Flick so durch, dass also der Kollege an der Seitenlinie, Diego Simeone, denkt, mein Gott, wie wenig kann man sich im Griff haben, ne? So, darauf freue ich mich. Also,
wir unterbrechen diese kleine Champions League-Plaudereien natürlich mal für unseren Presenting-Partner und melden uns gleich wieder mit dem Top-Spiel der Woche.
Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu in die Kurzpause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu in die.
Es geht erstmal zu Indeed, denn noch nie war es einfacher, im hart umkämpften Arbeitsmarkt herauszustechen.
Und das ist ja für manche Menschen, wird es ja in einer gewissen Lebensphase gar nicht so einfach. Also Manuel Neuer ist gerade 40 Jahre alt geworden. Ganz Europa hat es mitbekommen, bis auf Julian Nagelsmann. Mhm. Und Manuel Neuer mit seinen 40 Jahren denkt sich natürlich jetzt auch, so jetzt kannst du vielleicht noch 7-8 Jahre auf hohem Niveau spielen. Aber irgendwann muss ich mich natürlich auch mal umschauen nach einem Job. Nach einem geregelten Leben, so als Arbeitnehmender.
Ja.
Und dann sagt er, dann geht er ja jetzt auch nicht irgendwie und fragt Uli Hoeneß und sagt, hast du mal das Örtliche für mich? Sondern, also Uli Hoeneß hätte natürlich nur das Örtliche.
Selbstverständlich.
Weil er ist ja jetzt nicht so digital, wie wir wissen.
Der Einzige, für den das rund um den Tegernsee noch gedruckt wird.
Genau, lieber Manuel, ich habe gehört, du suchst einen Job, bitte. Also ich habe das Örtliche für dich und da schaust du mal rein.
Nein, und dann macht natürlich Manuel das einzig Richtige, was junge, dynamische Menschen ihm empfohlen haben, haben gesagt, pass mal auf Manuel, wenn du willst, dass du einen Job findest, der zu dir passt und die Profile für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer, dass das also perfekt matcht, dann geh doch mal zu Indeed, weil da findet man den Job, den man gerne hätte. Und die Arbeitgebenden wiederum finden auch die Leute, die sie gerne hätten. Also it swings both ways, wie man so schön sagt.
Indeed schafft nämlich endlich Klarheit, Profil erstellen, Lebenslauf hochladen und super easy passende Jobs finden. Du bekommst Beratung, denn Indeed sorgt für eine effiziente Jobsuche, also auch die Vorbereitung beispielsweise auf das Bewerbungsgespräch. Alles das findest du auf Indeed, der größten Jobplattform weltweit mit Millionen aktueller Stellenanzeigen. Indeed ist kostenlos und einfach zu bedienen. Schaut einfach mal vorbei, de.indeed.com/Eintracht. Das packen wir natürlich wie üblich immer wieder in die Shownotes.
Das war die Werbepause mit Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
Habt ihr gehört, wie ich das so geil auf den Ramp moderiert habe? Also die Musik fing schon an, die letzten Worte. Und als ich fertig war, wie ein guter Radiomoderator, fing der Gesang an.
Die alten RSH-Zeiten kommen da nochmal. Also seit I Wanna Sex You Up von Color Me Bad 1992 habe ich so etwas Tolles von dir nicht mehr gehört auf der Antenne.
Mega, mega. Ja. Und das bringt mich natürlich beschwingt jetzt zum Spiel der Woche. und das ist natürlich Paris Saint-Germain. Wir haben es leicht schon durchblicken lassen. Gegen den FC Liverpool, der Titelverteidiger, ist derzeit nicht zu schlagen. Mit 76% Ballbesitz und 6:0 Torabschlüssen waren sie den Reds deutlich überlegen. Doué und Kvaratskhelia erzielten die beiden Treffer des Abends. Liverpools Offensive durch Flo Wirtz und Hugo Etiquette blieben mal wieder unauffällig. So, jetzt wollen wir nochmal Liverpool als erstes zerreißen oder feiern wir dann doch mal die Leistung vom PSG?
Ich würde mich da kurz an Lena halten, die ja im Daily es auch schon angerissen hatte, dass also überall die Bayern-Euphorie so ein bisschen untergegangen ist, dass da ja auch noch PSG im Teilnehmerfeld ist, die aber dann recht eindrucksvoll nochmal unterstrichen haben, warum also, wie man so schön sagt, auch mit dem Titelverteidiger zu rechnen ist.
Und potenziell ja der nächste Gegner von Bayern München,
ne? Das stimmt. Und ich wollte eigentlich die Brücke schlagen, weil wir gerade ja bei Indeed waren, dass nicht nur Manuel Neuer zukünftig wahrscheinlich da mal auf der Webseite vorbeischauen wird, sondern ganz sicherlich auch Arne Slot. Aber dann lass uns erst über Paris Saint-Germain reden, denn ich finde schon so, das war schon eine Machtdemonstration, ne? Also das war schon richtig, richtig guter, toller Fußball und sie sind zur richtigen Zeit wieder in ihrer Top-Verfassung und das war eben in der zweiten Jahreshälfte 2025 nicht der Fall, weil sie eben die Champions League gewonnen haben, dann sind sie noch ins Finale dieser elendigen Club-WM eingezogen, also sie hatten unglaublich viele Spiele und dann hatten sie halt zahlreiche Verletzungen, ne? Zum Saisonstart mit Dembélé, mit Doué, die waren alle irgendwie wochenlang raus und jetzt so mit Jahresstart sind sie halt wieder da und ich glaube schon, dass mit ihnen, gerade mit dieser Offensive und die ja auch einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz auch pflegen wie der FC Bayern, also ein sehr, sehr flexibles Positionsspiel, dass sie so ein bisschen ja, unterm Radar laufen, weil man halt so viel über Real Madrid, Bayern München und den FC Arsenal spricht, dass man sie so ein bisschen vergessen hat. Aber sie sind, glaube ich, mitunter die eingespielteste Mannschaft, wenn man sich mal so ein bisschen ihre erste Elf anguckt, mit der sie gerade so auflaufen. Das ist eigentlich die exakt gleiche Elf, mit der sie in der vergangenen Saison die Champions League gewonnen haben. Und da frage ich mich dann schon so, also wer soll die denn eigentlich schlagen können? Und das wird für die Bayern in einem etwaigen Halbfinale ein sehr, 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 sehr dickes Brett und ein wesentlich dickeres Brett als Real Madrid.
Ja, sehe ich genauso. Und freue mich irgendwie schon auf dieses Spiel. Vielleicht lass uns aber trotzdem ganz kurz nochmal über Liverpool reden. Eine halbe Milliarde Euro für nix.
Ja, ist richtig. Also ich habe gerade im Kopf nochmal durchgerechnet, ob ich dem irgendwie widersprechen kann, aber nein. Nein, es ist genau das. Also nichts ist ja immer relativ, ja, bist jetzt in der Champions League, bist jetzt halt da, wo du gerade bist, ja, ist doch in Ordnung, aber das hätte man wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger Geld hingekriegt und es ist offensichtlich, also dass der FC Liverpool jetzt schon, also da rede ich als Borussia Dortmund Fan, natürlich kenne ich den Text, sie brauchen einen weiteren Umbruch. Es hätte ihnen allerdings auch schon mal 500 Millionen vorher einfallen können. Also, dass der Umbruch vielleicht anders gestaltet werden muss. Ja, wir haben das ja, das war ja wirklich degutant, was da stattgefunden hat und hat also zumindest meine Sympathien den FC Liverpool auch massiv gekostet, wie sie da mit ihrem Geld rumgeaßt haben. Das war echt wirklich eklig und irgendwie auch für den durchschnittlichen Fußballfan wie mich ja ganz beruhigend, dass das dann auch nicht automatisch in Erfolg mündet. Das finde ich ist sogar fast eine gute Botschaft.
Ja, aber es ist
Mike,
so ein
du hast ja einen schönen Vergleich. Du hast ja einen schönen Vergleich angebracht. Sag ihn nochmal, ich fand ihn sehr, sehr passend. Du hast nämlich ja den VfL Wolfsburg mit dem FC Liverpool verglichen oder andersrum. Du hast halt gesagt, also das finde ich nicht verkehrt, weil da ist auf jeden Fall was dran.
Naja, so viel Geld, so viele Möglichkeiten und so wenig Output. Und habe mich dann dazu hinreißen lassen, den FC Liverpool als den VfL Wolfsburg der Champions League zu bezeichnen.
Das ist übrigens absolut berechtigt, der Vergleich, Mike, weil wir wissen ja von, bei beiden kamen irgendwann die Beatles vom Band, ne? So.
So.
Richtig, dafür habt ihr mich doch, ne? Dafür habt ihr mich doch.
Sehr gut, Mickey. Nein, aber es ist, aber
Ich ziehe mich zurück also, für heute.
Das ist Mic Drop auf jeden Fall. Nicht so schlecht. Nein, aber ich meine, man kann es ja auch anders formulieren. Also dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, wie der reiche Proll, der einfach um jeden Preis alles irgendwie kaufen muss, nur um irgendwie das Gefühl zu haben, da glänzen zu müssen. Also ich erinnere nur an 150 Millionen für Alexander Isak oder 165 Millionen.
Naja.
Ich habe die Zahl so langsam vergessen. Ich glaube, Frimpong irgendwie war mit 85 oder 90 Millionen mit dabei. Also das ist wirklich Wahnsinn und man fragt sich manchmal, wie man eigentlich ganz offensichtlich Menschen im Fußball so viel Geld in die Hand geben kann, ungestraft, dass da so viel Schrott dabei rauskommt. Also das ist doch wirklich absolutes Unwissen.
Und vor allen Dingen auch Thema Kaderhygiene und so weiter und so fort, weil vor dieser Saison ist ja eigentlich nur Trent Alexander-Arnold gegangen und Luis Diaz und der Rest ist ja da beisammen geblieben. Also du hast schon deine ganzen Top-Männer, mit denen du den Meistertitel geholt hast, ja auch noch beisammen und krieg das mal alles in eine Kabine rein und ich glaube, das ist dir halt komplett um die Ohren geflogen. Und wer sich jetzt fragt, na meine Güte, wie kann denn diese Mannschaft vor 10 Monaten noch die Premier League gewonnen haben? Naja, das war halt noch Kloppos Mannschaft. Das war halt noch Klopp-Mannschaft und das ist halt der Grund, warum sie dann eben auch noch in der ersten Saison von Arne Slot diesen Meistertitel geholt haben, wo die ganzen ja, teuren Transfers auch noch nicht da waren. Da spielte die Mannschaft eigentlich ja, wie eine geölte Maschine, ja? Und das ist auch eine Saison gewesen, wo Mo Salah beispielsweise mit 29 Treffern Torschützenkönig geworden ist in der Premier League und der hat beispielsweise am gestrigen Abend keine einzige Minute gespielt und dann kommt so einiges zusammen. Dann haben wir irgendwie das Drama ja auch schon zu Saisonbeginn gehabt mit Mo Salah, wo er nicht gespielt hat, hat öffentlich mit Slot gebrochen. Dann dürfen wir nicht vergessen, neben dann auch noch den ganzen Problemen in der Kaderhygiene, dann gab es ja auch noch den Tod von Diogo Jota. Also ich glaube, das geht an so einer Mannschaft auch nicht spurlos vorbei. Und dann ist da einfach einiges zu viel gewesen in den vergangenen Monaten und so langsam aber sicher kippt die Stimmung. Also auch was so die Verbindung, die normalerweise sehr, sehr stark ist bei den Reds mit den Fans, die scheint zu kippen. Und sie sind jetzt aktuell auf dem 5. Platz in der Premier League, müssen jetzt noch gegen Chelsea ran, gegen Manchester United ran, haben noch das Derby gegen Everton. Also das wird brutal schwer, dass sie noch auf dem Champions League Platz am Ende landen. Und dann fragt man sich schon, auch so etwaig, wie geht's weiter mit Arne Slot? Will dann Xabi Alonso, der natürlich in den Startlöchern steht und der natürlich der etwaig geeignete Kandidat wäre, würde er eine Mannschaft, die so unausgeglichen zusammengestellt ist, in der Europa League übernehmen sozusagen? Also das ist schon ein bisschen abstrus, muss ich sagen.
Aber andererseits natürlich auch ganz reizvoll, weil es ist natürlich immer besser und schöner, eine Mannschaft ich überspitze es ein bisschen, am Nullpunkt zu übernehmen, als es einst Arne Slot beschieden war, als er von Klopp übernehmen musste und wir alle dachten, das geht sofort in die Buchse. Das ist dann halt ein bisschen später passiert, aber aus anderen Gründen, als wir es angenommen hatten. Das hat jetzt mit Klopp eigentlich gar nichts mehr zu tun, sondern offensichtlich haben sie zu schnell zu viel Geld in diesen Verein gepumpt und darüber dann halt eben auch alte Hierarchien halt einfach so zugekleistert mit neuen Spielern, mit unglaublich viel Geld und da ist alles ins Kippen geraten und das haben wir jetzt, aber ich glaube, das wird dann für Xabi Alonso kein Problem sein, weil wahrscheinlich dann schon zwei dieser teuer eingekauften Spieler schon nicht mehr wieder da sein werden. Also wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, Xabi Alonso wird es und sollte es auch machen. Aber das ist ein Thema, da können wir uns ja später noch mit beschäftigen, wenn es soweit ist.
Wir beschäftigen uns jetzt mit Nerdwissen und zwar in der Kategorie Fakten, Fakten, Fakten. Und wir fangen nochmal bei den Bayern an. Für Vincent Kompany oder Vincent Kompany, wie man möchte, war der Sieg gegen Real gleich in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Denn im Bernabeu erlebte Kompany sein 100. Pflichtspiel als Cheftrainer der Bayern. Ein ziemlich lässiger Ort, um sein 100. Spiel als Cheftrainer zu gewinnen.
Bleiben wir noch mal kurz beim FC Bayern, denn auch für Manuel Neuer war das ein besonderer Abend. Wir haben ja auch schon über ihn gesprochen. Am Dienstagabend absolvierte er seinen 136. Startelf-Einsatz in der Champions League. Nur Ex-Realkeeper Iker Casillas lief in der Champions League häufiger für einen einzigen Club auf.
Eine Ameise kann das Achtfache ihres Körpergewichts tragen.
Danke, Micky.
Vielen Dank, Micky.
Sehr gern.
Der FC Barcelona verlor, wie bereits besprochen, sein Heimspiel gegen Atletico mit 2:0. Tatsächlich treffen die beiden Teams bereits zum dritten Mal in einem Champions League Viertelfinale aufeinander. 2014 und 2016 konnte sich jeweils Atletico durchsetzen. In beiden Fällen scheiterten sie erst im Finale am Stadtrivalen Real Madrid. Schauen wir also mal, ob die Geschichte sich wiederholt.
So, und last but not least, dem FC Arsenal winkt nach dem knappen 1:0-Erfolg in Lissabon der dritte Champions-League-Halbfinaleinzug ihrer Vereinsgeschichte. Das letzte Halbfinale der Gunners ist bereits 17 Jahre her. Damals gab es eine deutliche Niederlage gegen Manchester United. So, Micky, hast du noch was?
Nee, ich hab euch lieb.
Ich dachte, Micky will nochmal so den... Ich fand diesen Fakt mit dem Sexarm von Oktopus auch nicht schlecht. Den könntest du jetzt auch hier nochmal platzieren. Oh,
sehr gut. Hm? Ne? Ja, genau, der Oktopus hat einen eigenen Sexarm.
Oh Gott.
So. Danke, danke, Micky.
Danke, vielen Dank.
Sehr gern.
Dankeschön.
Sehr gern. Ich helfe, wo ich kann.
Die Ingrid der Woche. Die Lieblingsrubrik natürlich hier in der Champions League-Ausgabe von Fußball MML, powered by Indeed, darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben 4 Vorschläge mal wieder. Und ihr wisst ja, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, jemanden dazu noch voten, falls euch noch jemand einfällt. Aber ich fange mal an mit Kandidat Nummer 1, hinter Tor Nummer 1 oder in Tor Nummer 1. Manuel Neuer vom FC Bayern hielt mehrfach glänzend und ließ bei 2,2 Expected Goals von Real Madrid nur einen Gegentreffer zu. Den UEFA Man of the Match sicherte er sich ebenfalls.
Ja, danach können wir aufhören, oder? Also
ja,
ich glaube,
wir direkt
jeden anderen,
ich habe keinen
ja,
anderen.
Ja, jeden anderen
also
Namen,
hier,
den wir jetzt hier noch...
Hier kämen jetzt theoretisch noch Kai Havertz, Kvaratskhelia
ja,
und
ja, ja.
Julian Alvarez.
Ja, danke schön. Ja, machen wir einen Sack zu, ne? Nee. Manuel Neuer, it is.
So, bin ich auch der Meinung.
Okay, gut. Dann haben wir es.
Ja, wer so viel Bewegung reinbringt, also kurz vor der WM, der ist auf jeden Fall definitiv hier die Ingrid der Woche.
auf jeden Fall. Ja, wird er sich bestimmt freuen. Mal gucken, ob er damit auch ein Selfie macht, wie er das ja mit seiner Man of the Match Trophäe gemacht hat im Stadion. Vielleicht eine Frage zum Abschluss noch. Wir haben uns ja durchaus mal relativ früh in dieser Saison, Micky, dazu herleiten lassen, dass wir leichte Triple Vibes bei dem FC Bayern verspürt haben. Da würde ich mal sagen, die können wir nach wie vor verspüren, oder?
Hat sich nicht geändert, hat sich sogar eher noch verfestigt. Wobei ich lustigerweise irgendwie, was die Champions League angeht, mir fast sicherer bin, als was den DFB-Pokal angeht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die Hoffnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja, klar. Also eine Mannschaft, das haben wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gelernt, die in sich so gefestigt ist, die so eine Spielfreude und Lust hat und einen Trainer, der so behende diesen Kader domptiert und es noch nicht mal mühevoll erscheint, die hat natürlich die Chance auf das Triple.
Und ich glaube, letztmals, als die Bayern derartig geliebt worden sind, egal von wem, ja, war in den Jupp Heynckes-Zeiten. Und das war die Triple-Zeit. Und dementsprechend, glaube ich, können wir sagen, wenn die Bayern gemocht werden, dann riecht es nach Triple.
So, perfekte Schlussworte, würde ich sagen.
Wenn ihr diese Folge mochtet, dann kann ich nur sagen, in der nächsten Woche gibt es bereits eine neue Fußball-MML-Königsklasse, präsentiert von Indeed.
Schon wieder?
Weil
ich musste meiner Freude mehr Ausdruck verleihen. Ja. Schön, da freue ich mich.
Ja, sehr gut. In diesem Sinne, also freut euch auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss sagen, Micky Beisenherz.
Danke, Lena. Wie schön,
Lena,
dass wir uns auch wieder gesehen haben.
Ja?
So ist das.
Und
vielen
Mike
Dank.
Knöcker. Tschüss.
Macht's gut, ihr Rabauken.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.